Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem Podium, zu unserer NZZ-Debatte Schweiz und EU, eine schwierige Beziehung. Wir haben ein sehr hochkarätiges Podium, über das ich mich sehr freue. Ganz von Ihnen aus gesehen rechts, von mir aus links, Christa Tobler. Sie ist Professorin für Europarecht an der Universität Basel. Sie ist als Expertin hier. Ich werde Sie dann und wann Begriffe erklären lassen. Das kann sie nämlich viel besser als ich. Dann neben ihr Pierre-Yves Maillard, der Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. Ein Europäer, der aber ziemlich skeptisch ist gegenüber dem Rahmenvertrag, auf den wir wahrscheinlich auch noch zu sprechen kommen werden. Dann zu meinen Rechten, Christoph Blocher, den muss ich eigentlich gar nicht vorstellen, Altbundesrat, bei uns noch angepriesen als SVP-Stratege, das hört er aber gar nicht gerne. Und dann Tiana Angelina Moser, GLP-Nationalrätin, eine Partei, die sich sehr früh für ein institutionelles Abkommen ausgesprochen hat, und zwar sehr deutlich. Wir würden eigentlich gerne mit einer Publikumsfrage beginnen. Jetzt weiß ich aber nicht, sind wir parat mit der? Sind wir, genau. Ich möchte ein kleines Experiment machen, um zu sehen, was bringt eigentlich ein solches Podium, und ein bisschen auch, um die Stimmung im Publikum abzuholen. Sie lautet: Würden Sie dem Rahmenvertrag zum jetzigen Zeitpunkt, also bei allem dem, was Sie wissen über das institutionelle Abkommen, würden Sie dem zustimmen, ja oder nein? Beitreten können Sie auf Ihrem Mobiltelefon slido.com/Europa. Im Browser eingeben slido.com/Europa. Bis jetzt haben 12 Personen abgestimmt. Vielleicht kommen noch 2, 3 mehr, 15. Ah, wird interessant. 22. Die Nein drücken, waren schneller als die, die Ja drücken, wobei die Ja holen auf. 29. 30. Gut. Das habe ich gerne. Nein, das ist gut, das mag ich. Es ist nicht gut, wenn 100% dafür oder dagegen sind. Also, wir beginnen. Das ist jetzt 49:51. 48:53. Sehr seltsam. 46:54. Also, die Ja sind ein bisschen in der Unterzahl, aber es ist nicht schlecht. Also, etwa ziemlich ausgewogen. Gut, also meine Frage an meine Gäste am Anfang: Wann hat es angefangen, dass die eigentlich gute Beziehung zwischen der EU und der Schweiz so angespannt wurde? Wir müssen nicht bis zum EWR zurückblenden, soweit gar nicht, aber wir haben mit diesen bilateralen Verträgen sind wir sehr gut lange miteinander ausgekommen, und jetzt ist das Verhältnis doch ein bisschen von gegenseitigem Misstrauen geprägt. Ich fange ganz links an mit Frau Tobler. Haben wir Probleme mit der EU, und wenn, welcher Art sind die?
Ich glaube eigentlich nicht, dass wir grundsätzliche Probleme haben. Man geht allgemein davon aus, dass das Verhältnis im Grunde genommen ein sehr konstruktives und gutes ist. Wenn Sie speziell die Frage des Rahmenabkommens ansprechen, dann würde ich das Jahr 2006 nennen. Da war der damalige Kommissionspräsident auf Besuch in der Schweiz, der Herr Barroso, und der sagte zum ersten Mal offiziell, es wäre an der Zeit, hier ein neues System einzuführen. Aber das war nicht eine Kriegserklärung oder irgendwie eine Mitteilung, es sei jetzt alles furchtbar. Es war einfach ein Wunsch nach einer neuen Ausrichtung, was diese Spielregeln der Abkommen anbelangt. Also meine Antwort wäre nein, es ist nicht miserabel. Das glaube ich nicht.
Herr Blocher, Sie sprechen ja gerne von einem Knebelvertrag oder einem Kolonialvertrag. Wenn wir so gut miteinander auskommen, wie Frau Tobler sagt, dann ist der Rahmenvertrag entweder kein Knebelvertrag oder wir kommen nicht so gut aus. Was ist Ihre Antwort?
Also der Knebel bezieht sich auf den Vertrag, nicht auf die EU. Ja. Das ist einfach. Ich meine, auch wenn mir der beste Freund einen Vertrag hinlegt und sagt, unterschreib den, wenn du den unterschrieben hast, dann wird den großen Teil deines Lebens ich bestimmen und nicht du. Dann sage ich auch dem besten Freund, das machen wir nicht. Wir haben, da teile ich die Auffassung von Hortob, wir haben doch kein schlechtes Verhältnis zur EU, zu den Ländern schon gar nicht. Also ich verkehre täglich, mein Leben lang mit der EU, das ist unser Hauptmarkt und Geschäftsfreund und alles. Aber wir wollen nicht uns diktieren lassen, das ist das Einzige.
Ich wollte
und wenn
Sie
ich zurückgehe, Sie wollen nicht bis zum EWR. Gehen Sie in die 60er Jahre.
Ist ja noch weit.
Nein, in der 60er Jahre, da war die Spannung viel größer. Da wollte die damals war es die EG, die auch alle wollten, dass wir der EG beitreten. Und der Bundesrat Wahlen ist nach Brüssel gereist und hat gesagt, er selber, er war ein Internationalist, war mit meiner Partei, der hat gesagt, ich würde schon beitreten, aber wir können nicht, weil das Schweizer Volk ist der Gesetzgeber und da müssen wir Nein sagen. Also es war damals auch eine gewisse Spannung, aber das gehört dazu, wenn zwei selbstständig sind.
Also haben wir keine Probleme mit der EU, außer?
Wir haben schon Probleme, aber wir haben keine schwerwiegenden Zerwürfnisse. Die EU will etwas und wir wollen etwas anderes. Also das ist ja der Alltag. Ich bin doch Geschäftsmann. Ich will etwas und der andere will etwas. Dann schauen wir, wie wir einig werden.
Sie, Frau Moser, sind schon in dieser Generation EU-Europa aufgewachsen, viel selbstverständlicher als wir, mit diesen ganzen Austauschprogrammen. Wie würden Sie das Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU beschreiben?
Also ich glaube, die Realität in der Schweiz ist heute eine total vernetzte. Also wir haben, Herr Blocher hat die Wirtschaftsbeziehungen angesprochen, aber Sie haben vorher die Mobilität angesprochen, im Sinne auch vom Austausch. Ich selbst habe auch einen Studentenaustausch damals gemacht. Also wir haben, mein Beziehungsnetz heute ist ein europäisches. Ich glaube, das entspricht einer zunehmenden Globalisierung und einer Einbettung der Schweiz in Europa. Die Schweiz liegt im Herzen von Europa. Wir sind mittendrin und entsprechend sind auch unsere Beziehungen. Ich glaube, wir pflegen einen sehr guten Austausch mit den europäischen Ländern und auch mit der Europäischen Union als solches. Wenn man die großen Herausforderungen unserer Zeit anschaut, seien das Migrationsfragen, seien das der Klimawandel, seien das globale wirtschaftliche Herausforderungen, internationale Kriminalität, das sind alles Herausforderungen, die wir nicht alleine lösen können. Und das machen wir insbesondere mit denjenigen Ländern, mit denen wir uns eben ja wertemäßig nahe stehen. Und das sind die europäischen Länder. Und von dem her sind wir eigentlich grundsätzlich, sind wir fast überall auf derselben Seite. Also es ist eigentlich unser engster Partner, wenn man den globalen Wettbewerb anschaut. Und ich glaube schon, also wenn man jetzt gerade heute diese Diskussion führt, dann stehen die Bilateralen im Vordergrund. Da haben wir eine sehr erfreuliche Abstimmung jetzt hinter uns. Aber es geht ja um die Zukunft und da darf man schon sagen, da rumpelt es etwas in der Beziehung zwischen der Europäischen Union und der Schweiz. Also da haben wir ein paar Herausforderungen zu bewältigen.
Herr Meyer, es rumpelt etwas in der Beziehung zwischen der Schweiz und der EU. Was muss Ihrer Meinung nach passieren, dass dieses Rumpeln abebbt?
Ja, vielleicht zuerst muss man sagen, dass wenn die EU mit der Schweiz Probleme hat, also man muss sich fragen, mit welcher anderer Partner hat sie weniger Probleme als mit uns? Also mit Vereinigten Staaten, Russia, China, was ist die Großbritannien? Also ich gehe davon, dass die Schweiz ist noch der beste Partner von der EU und auch derjenige, der die kleinste Probleme bringt. Also wir haben wirklich kleine Probleme. Aber natürlich, die Situation jetzt ist eine schwierige. Wir Schweizer haben eine schwierige Debatte vor uns, weil die Rechtgebung innerhalb der EU ist so anders als die Rechtgebung bei uns. Die Art und Weise, wie wir Gesetze machen, sie ist sehr anders. Es gibt bei uns zum Beispiel eine Differenz, die wir nie diskutiert. Das ist, dass wenn das Parlament ein Gesetz beschließt, gibt es kein Gericht, der dieses Gesetz korrigieren kann. Also das ist zum Beispiel eine große Differenz. Und in der EU gibt es diese Differenz, weil der EuGA kann nationale Gesetzgebung ändern, korrigieren. Und das ist schon eine Differenz. Es gibt noch materielle Differenzen im Service Public, im Lohnschutz. Also diese Differenzen jetzt sind ziemlich wichtig. Und das alles unter einem Dach zu organisieren, das wird eine große Debatte geben. Und wir müssen diese Debatte führen, ruhig, sachlich. Und das Volk wird am Ende, oder das Parlament oder der Bundesrat wird am Ende einen Entscheid treffen. Aber ich möchte wirklich, dass diese Debatte vernünftig stattfinden kann, ohne Druck und ohne, dass wir sagen, dass jetzt beginnt ein Streit mit der EU. Also das hat wirklich keinen Sinn, weil diese Beziehung ist eine Win-Win-Situation und wir gewinnen, aber die EU gewinnt auch viel mit der Schweiz.
Schon sind wir mitten in der Debatte. Der Rahmenvertrag, das institutionelle Abkommen, das liegt ja nun vor. Wir kennen es in den Grundzügen. Ob wir es immer verstehen, also das ist offen. Es gibt drei Streitpunkte, die der Bundesrat mit der EU klären will. Das eine ist der Lohnschutz, der zweite Punkt die Unionsbürgerrichtlinie und dann noch die Frage der staatlichen Beihilfen. Jetzt möchte ich Frau Tobler bitten, dass sie uns diese drei Begriffe kurz erklärt.
Das ist a tall order, wie man auf Englisch so schön sagt. Also ich mache es ganz einfach. Die Unionsbürgerrichtlinie, das ist ein Gesetz der Europäischen Union, in dem festgelegt wird, unter welchen Voraussetzungen jemand aus einem EU-Land in ein anderes EU-Land einreisen kann und dort dann auch bleiben kann. Das ist mit anderen Worten eine Freizügigkeitsgesetzgebung. In der EU wird diese Richtlinie manchmal auch als Freizügigkeitsrichtlinie bezeichnet. Etwas ist ein wenig besonders. Diese Richtlinie ist eigentlich eine modernere Version von älterer Gesetzgebung zu den gleichen Fragen. Aber sie hat dann eben, als sie 2004 erlassen wurde, noch gewisse Aspekte hineingebracht, die eigentlich nicht von diesen Freizügigkeitsfragen herkommen, sondern von einem anderen Begriff im EU-Recht, der sogenannten Unionsbürgerschaft. Und dort streiten sich dann die Geister. Ist es jetzt wirklich so, dass wenn man eine solche Richtlinie auch in einen Außenvertrag wie den mit der EU überführen möchte, ist dann wirklich alles relevant, was da drin steht, oder ist es vielleicht nur ein Teil? Das ist mal das erste Stichwort. Das zweite Stichwort, das sind die Arbeitsschutzmaßnahmen. Es geht darum, dass in unserem bilateralen Recht, das wir jetzt haben, haben wir unter anderem die sogenannte Entsendung erfasst. Das heißt, es ist möglich, dass ein Unternehmen aus einem Land, also aus der EU in der Schweiz oder umgekehrt, einen Auftrag erfüllt und dafür die eigenen Arbeitskräfte mitbringt. Um diese Arbeitskräfte zu schützen, gibt es in der EU eine Gesetzgebung, die Entsenderichtlinie, die gehört auch zu unserem bilateralen Recht. Das modernere EU-Recht, das noch nicht bilaterales Recht ist, und das ist genau einer dieser Streitpunkte, hat jetzt genauer definiert, wie genau man diese Regeln über den Arbeitsschutz durchsetzt. Man hat auch eine gewisse neue Ausrichtung, dass der Lohn am Ort des Einsatzes gelten soll. Und hier ist der Streitpunkt vor allem, wie sieht das genau aus mit den einzelnen Schutzmaßnahmen und wer soll am Schluss darüber entscheiden, was zulässig ist und was nicht. Das Dritte, das sind diese sogenannten staatlichen Beihilfen, das ist ein Aspekt des Wettbewerbsrechts. Da geht es also nicht darum, dass Unternehmen miteinander etwas abmachen, was den Wettbewerb behindert, sondern dass unter Umständen ein Staat einseitig Vorteile gewährt, zum Beispiel nur einem Unternehmen oder nur einer Branche, welche dann eben den Wettbewerb verzerren könnten. Das haben wir bisher im bilateralen Recht nur sehr wenig. Vor allem im Luftverkehrsabkommen. Und die Idee wäre nun, dass man dieses Regime modernisiert, sozusagen auf den Stand des relevanten EU-Rechts bringt und dann auch die Umsetzung, die Überwachung solcher Systeme näher definiert. Und das ist auch ein Streitpunkt, nicht zuletzt deswegen, weil dieses Entwurfsabkommen, das Sie erwähnt haben, hier schon ein bisschen vorausschaut und sozusagen andenkt, was man dann später machen könnte in einem Bereich, der jetzt noch gar nicht geregelt ist.
Danke. Jetzt ist es ja so, diese drei Streitpunkte oder diese drei Punkte, die man nachverhandeln oder wie auch präzisieren oder was auch immer, immunisieren möchte, wie das gerade neu heißt, das ist ja das eine. Und dann könnte man ja sagen, ja gut, wenn man sich hier einigt, dann hätte man ja wahrscheinlich diesen Rahmenvertrag unter Dach und Fach gebracht. Jetzt sind aber neue Bedenken aufgetreten, beispielsweise die ganze Frage der Souveränität. Herr Mayer, wo sehen Sie die größten Knackpunkte?
Also für uns, für die Gewerkschaften natürlich, es gibt zwei große Themen, wo wir mit diesem Text nicht einverstanden sind. Das erste, das ist der Lohnschutz. Wir wollen einen autonomen Lohnschutz. Wir wollen das nicht nur wegen einer Demokratie- oder Souveränitätsdiskussion, aber weil wir eine sehr, sehr große Besonderheit haben in den Lohnfragen. Also ich habe das meinen Kollegen von den europäischen Gewerkschaften erklärt. Also bei uns, man muss wissen, dass eine Familie mit zwei Eltern und zwei Kinder am Anfang des Monates, sie braucht schon mindestens 3.000 Euro zu haben, nur um die Mieten, die Krankenkassenprämien und die Steuern zu bezahlen. Mindestens 3.000 Euro. Und dann kann sie der erste Kilo Spaghetti kaufen. Also das ist eine ganz andere Situation wie Deutschland, Frankreich. Natürlich sprechen wir noch nicht von Polen oder Ungarn. Also wir haben hier eine Besonderheit. Unsere Lebenskosten sind so hoch, dass wenn wir die Personenfreizügigkeit haben, braucht man wirklich starke Lohnkontrollmaßnahmen, um zu sichern, dass die Löhne nicht sinken. Wir konnten das fast, also das war natürlich ist es nicht alles perfekt jetzt, aber nach 20 Jahren kann man sagen, dass wir konnten eine ziemlich große Differenz zwischen den schweizerischen Löhnen und europäischen Löhnen behalten. Also das war wirklich wir haben viele Maßnahmen betroffen, um das zu gewährleisten. Und wir wollen nicht, dass jetzt das Gerichtshof kommt und sagt, einige Maßnahmen sind unverhältnismäßig oder sie gehen zu weit oder wir brauchen hier eine Autonomie. Das ist auch dasselbe für der Servicepublik. Wir haben zum Beispiel Differenzen. Wir haben das Elektrizitätsmarkt nicht voll liberalisiert. Wir haben noch eine Integration zwischen Bahnverkehr und Bahninfrastruktur. Wir haben Kantonalbanken, die eine Staatsgarantie haben. Also wir haben wirklich auch hier Differenzen und wir wollen diese Differenzen selber diskutieren und die schweizerische Demokratie muss hier natürlich beschließen, was okay ist und was nicht. Und alle diese Servicepublik-Diskussion ist anders gelaufen in der EU. Und hier wollen wir nicht mit einem Vertrag alles verlieren, was wir konnten auch verteidigen in der Schweiz.
Die bilateralen Verträge, Herr Blocher, jetzt bin ich trotzdem wieder bei Ihnen, beim EWR, die sind ja auch ein Ergebnis eines ersten Zerwürfnisses, wenn man so will. Die haben sich dann entwickelt, weil man ja den EWR eigentlich nicht wollte. Wir waren eigentlich alle zufrieden, hat sich das anders entwickelt. Aber es gibt ja auch Elemente, wo Sie als Unternehmer wahrscheinlich sagen müssen, ja gut, kann ich jetzt verstehen. Also wenn in der EU die Banken keine Staatsgarantie haben, weshalb sollen sie zusehen, wie unsere Banken Staatsgarantien haben? Stört Sie das nicht?
Darauf kommt es nicht an, ob es mich stört oder nicht. Wenn jeder hat irgendeinen Punkt, wo vielleicht noch besser ist als einem anderen. Die Frage ist die, wer entscheidet im Land, wie die Regelung sein soll?
Und wer entscheidet?
Der Meier hat recht. Er sagt, wir wollen entscheiden, wie der Service Public aussieht. Vielleicht sieht er nicht so aus, wie ich will. Aber wir haben so entschieden. Und wir reden hier um des Kaisers Bart. Wir sagen jetzt drei Probleme. Das Grundproblem liegt daran, war schon beim Ewer so, darum ist gut, ist der verworfen worden. Auch der hat bestimmt, dass wir in Zukunft nicht mehr selber bestimmen können. Und jetzt soll wieder ein Vertrag kommen, der geht jetzt weiter als der Ewer. Und der sagt, in Bezug auf Grundsätze des Binnenmarktes, also eine sehr offene Geschichte, was Binnenmarkt relevant ist. Ihr Schweizer in Zukunft müsst das übernehmen, was die EU bestimmt. Und wenn ihr es nicht macht, passt auf. Wenn ihr es nicht macht, dann gibt es Sanktionen. Und wenn ihr etwas falsch macht, dann gibt es Ausgleichszahlungen und weiß ich was. Das ist doch eines Landes unwürdig. Und dass ihr jetzt nicht noch auszwingt hier, wir binden alles noch zusammen, machen eine Guillotine-Klausel, dass ihr ja nicht diesen Vertrag kündigen möchtet, sonst reißt ihr alles miteinander hinunter. Und das ist, ich begreife die EU, die muss jetzt sagen, die binden wir rein. Herr Schröder hat mir gesagt, wir müssen schauen.
Der Bundeskanzler, der ehemalige.
Ja, Bundeskanzler hat mir gesagt, wir müssen einfach schauen, dass ihr in die EU kommt, ohne dass ihr noch abstimmt darüber. Und das ist, ja, das ist, aber das ist doch klar. So rutschen wir natürlich rein. Und darum sind auch die Befürworter, die für den EU-Beitritt sind, haben keine Probleme. Wir haben Probleme. Und das ist die Souveränität. Herr Bayer stört jetzt hier die Sache der Arbeitsverhältnisse, Lohnfragen, verstehe ich gut, diese Problematik. Ein anderer stört, dass wir die Kantone, das sind die Kantone, ja, unsere Kantonalbanken, unsere Elektrizitätswerke, der Dritte kommt und sagt, ja, nein, aber die Bürgerschaft nicht. Und jetzt soll man das alles ausnehmen, aber die Grundfrage bleibt, wer von uns weiß, was die EU in einem Jahr oder in zwei Jahren in diesen Marktgebieten verlangt und dann sind wir wieder gleich. Man kann doch ganz freundlich miteinander verkehren in der EU und sagen, wir sind Freunde, wir sind auch. Wir verkehren miteinander auf freundschaftlicher Basis. Nur eines möchten wir nicht. Wir möchten die Gesetzgebungskompetenz der Zukunft behalten. Bei uns ist das Schweizer Volk und auf Verfassung noch die Kantone. Und wir möchten keinen EU-Gerichtshof, der bei Schwierigkeiten schlussendlich, so steht es im Vertrag, das Urteil dieses Gerichtshofs ist dann verbindlich. Und das ist die alte Frage und das ist die Frage, solange ein Land ist, wie weit können wir selber bestimmen? Und jetzt bin ich, man hat immer gesagt, das sind ja die kleinen Unternehmer im Land. Ich war das Leben lang Exporteur. Die meisten unserer Betriebe, die jetzt den Kindern gehören, haben 96% im Export. Also wir wissen, wovon wir reden. Natürlich ist das viel einfacher, wenn es keine Grenzen gibt und weiß ich was. Aber ich glaube, dass die Schweiz mit dieser Gesetzgebung gut gefahren ist. Wir haben ja Erfahrung.
Gut.
Darum Frau Moser, müssen wir nicht die Details da auseinanderbeindeln.
Wir kommen noch darauf zurück. Frau Moser, das ist ein ganz furchtbarer Vertrag, den Sie da so enthusiastisch, dem Sie so enthusiastisch zustimmen. Wenn Sie so zurückschauen, ich weiß gar nicht mehr, wo das war 2-3 Jahre her in Brienz, dass sich Ihre Partei sehr früh für den Rahmenvertrag ausgesprochen hat, war eine Überraschung. Also für uns Journalisten, wir haben gar nicht damit gerechnet, dass die GLP so vorprescht. Da kannten Sie aber das ganze Regelwerk noch gar nicht, die Frage des EuGH war noch nicht da. Wenn Sie jetzt zurückschauen, reut Sie dieses enthusiastische Jahr oder sind Sie immer noch so überzeugt?
Ja, das ist jetzt tatsächlich schon eine Weile her und ich muss Ihnen sagen, doch, wir kannten relativ gut, was da kommt. Es ist ja nicht so, dass die Debatte nicht stattgefunden hätte, sondern sie hat ein Stück weit einfach auch nicht in der Öffentlichkeit stattgefunden. Und es ist natürlich ein langwieriger Prozess, wie man da hingekommen ist. Und ich glaube, es ist falsch, von einem euphorischen Ja zu sprechen, sondern es geht einfach ganz nüchtern um die Zukunft unserer Beziehungen zur Europäischen Union. Und ich bin persönlich der Meinung, und das hat sich ja jetzt auch gezeigt bei der Abstimmung, die wir soeben hatten zur Begrenzungsinitiative, ich habe das gesagt, dass das zum großen Nutzen ist von der Schweiz. Die bilateralen Verträge, das ist ein Wunschszenario für die Schweiz und wenn wir das in Zukunft noch haben möchten, dann müssen wir Spielregeln finden mit unserem Partner, wie wir mit Differenzen umgehen und wie wir mit Weiterentwicklungen umgehen. Und ich bin der Überzeugung, dass wir ein gutes Verhandlungsresultat haben, wie es heute vorliegt. Es ist ein gutes Verhandlungsresultat, weil wir auch sehr viel erreicht haben. Wir haben sehr viel erreicht. Es wurde beschränkt auf diese 5 Marktzugangsabkommen. Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, wie wir mit Differenzen umgehen. Wenn wir uns nicht einig sind, dann sind die Konsequenzen in einem kleinen Bereich, in einem verhältnismäßigen Bereich. Also es gibt, wir können das vielleicht nachher dann noch konkretisieren, es gibt sehr viele Beispiele. Mir ist es wichtig auch, Herr Blocher hat jetzt eigentlich die Debatte zur Souveränität lanciert in dem Sinne. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass wir einfach auf dem Boden der Realität auch bleiben. Also die Schweiz ist heute äußerst vernetzt. Mehr als 50% der Exporte der Schweiz, die gehen in die Europäische Union. Also der Wohlstand unseres Landes hängt wesentlich auch von diesen Beziehungen ab. Und die Frage ist jetzt, wollen wir eine geordnete Lösung haben für diese Beziehung und dafür brauchen wir dieses Rahmenabkommen oder wollen wir das nicht? Wenn wir einfach sagen, heute ist gut, das hat der Blocher gesagt, heute ist gut, warum wollen wir etwas ändern, dann ist es leider so, dass die Welt sich weiter dreht. Die Welt dreht sich weiter und die Bilateralen bleiben stehen und ich nehme immer gerne das Beispiel, weil es so einfach ist, aber Beispiele sind halt einfach, damit sie eingänglich sind, nehme ich immer das vom Computer. Wenn wir einen Computer haben und kein Update machen, ist der Computer irgendwann eine alte Kiste in einer Ecke. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir dieses Update machen. Das schulden wir schlussendlich, finde ich auch, eigentlich aus politischer Sicht, schulden wir das auch unseren Jungen in diesem Land. Wir brauchen diese Beziehung zur Europäischen Union.
Gut, aber bleiben wir noch kurz bei der Souveränität. Das ist ein neues Element, das in die Rahmenvertragsdebatte gekommen ist, außer bei der SVP, die hat das schon immer betont. Aber zum Beispiel mein Einkommen ist ziemlich abhängig von der NZZ. Und wenn ich jetzt Streit bekomme mit der NZZ, bin ich doch auch froh, wenn die NZZ nicht auch noch das Arbeitsgericht stellt, sondern wenn das extern ist. Womit wir beim Europäischen Gerichtshof sind, der immer wieder ein Pièce de Résistance ist in der Debatte. Ich möchte erst Christa Tobler fragen, was macht dieser Europäische Gerichtshof eigentlich? Was ist die Aufgabe dieser Institution?
Das ist eines der Organe der Europäischen Union. Die Europäische Union ist ja eine internationale Organisation, ein Zusammenschluss von Staaten mit verschiedenen Organen, die den Alltag sozusagen bewältigen der Arbeit. Und das ist das gerichtliche Organ. Es ist nicht das sozusagen Höchstgericht. Es ist nicht so, dass wenn man jetzt Streit hat irgendwie in einem Mitgliedstaat, dass man dann über alle Instanzen bis hin zu diesem EuGH gehen kann. Er hat eine etwas besondere Rolle. Seine Hauptrolle ist eigentlich sicherzustellen, dass die Auslegung und die Anwendung des Rechtes der Europäischen Union nach den Grundsätzen des Rechtsstaates dieser Union erfolgt. Er hat die Aufgabe bekommen, in letzter Instanz verbindlich zu erklären, was dieses EU-Recht bedeutet. Das ist vielleicht die wichtigste Aufgabe, die man so nennen kann.
Jetzt, welche Rolle spielt ein Organ, das eigentlich die Aufgabe hat, wenn ich Sie recht verstanden habe, europäisches Recht auszulegen in einem Schiedsgerichtsverfahren oder in einem Streitbeilegungsverfahren mit der Schweiz? Da muss ich doch sagen, das ist der falsche Ansprechpartner, der da über mich richten soll.
Ich gehe jetzt vielleicht nicht auf die technische Seite ein, sondern rufe einfach in Erinnerung, dass diese Verträge, von denen wir sprechen, diese 5 bilateralen Verträge, auf welche sich dieses Rahmenabkommen beziehen soll, das sind alles Abkommen, in denen, um es einfach zu sagen, EU-Recht drin steckt. Also mit anderen Worten, Der Marktzugang, der geschaffen wird durch diese Abkommen, basiert auf Regeln, welche aus dem EU-Recht entnommen sind. Man hat die dann also genommen, man hat die sozusagen ins bilaterale Recht hinein übersetzt, hineingenommen. Sie sind jetzt bilaterales Recht, aber ihr Ursprung ist immer noch EU-Recht. Und das ist eigentlich der Grund, warum aus der Sicht der Europäischen Union nach ihren eigenen Grundsätzen die letzte Instanz, die dann eben sagt, was dieses EU-Recht bedeutet, letztlich dieser Europäische Gerichtshof sein muss. Ich verstehe sehr gut, dass man das auf der anderen Seite bei uns in der Schweiz nicht einfach findet. Ich verstehe das sehr gut. Es hat aber zu tun mit dem rechtlichen Kontext der Europäischen Union selber, also unserer Vertragspartnerin.
Herr Mayer, die Sozialpartner haben vor kurzem, also relativ kurzem, dieses Streitbeilegungsverfahren zum Thema gemacht. Auch das ist ein neuer Unterton. Sie haben gesagt, eigentlich möchten wir das nicht, wir möchten den EuGH draußen haben. Wie genau stellen Sie sich ein solches Streitbeilegungsverfahren vor und was stört Sie am EuGH?
Also für uns ist also alle diese Souveränitätsfrage oder man könnte auch das eine Demokratiefrage heißen. Das ist auch ein wenig dasselbe. Also diese grundsätzliche Debatte wird stattfinden, aber das ist nicht das Hauptproblem den Gewerkschaften. Natürlich in einigen Bereichen, die ich erklärt habe. Aber zum Beispiel bei den technischen Hindernissen. Also wenn wirklich es um technisches Problem gibt, ist es nicht so wichtig, dass wir eine komplette Autonomie behalten. Aber auf die Grundthemen ist es wirklich wichtig. Und ich habe zwei Themen, die für die Gewerkschaften sehr wichtig sind. Aber natürlich ist es für andere Themen sind auch wichtig. Hier muss ich sagen, es gibt eine Asymmetrie. Man muss das feststellen. Wir sind zwei Partner, wir haben bis jetzt bilaterale Verträge gehabt und jetzt haben wir nicht diese Logik wird in diesem System nicht mehr bleiben. Also es gibt, also die Schweiz muss sich engagieren, den EU-Recht dynamisch zu bringen, nicht das Gegenteil. Natürlich, wir sind kleiner als die EU, aber ist es ein Grund in wichtige Themen, schon uns zu engagieren, EU-Recht zu übernehmen. Das wird die Debatte sein. Mit den Sozialpartnern haben wir gesagt, also gut, es gibt in einigen Bereichen wirklich große Probleme. Zum Beispiel bei der Personenfreizügigkeit. Wir haben dieses Prinzip verteidigt. Das Volk hat sehr klar gesagt, es will mit diesem Prinzip weitergehen. Und jetzt müssen wir feststellen, dass die EU mit Großbritannien diskutiert und die EU hat schon akzeptiert, die Personenfreizügigkeit mit Großbritannien abzuschaffen. Also es wird einen Vertrag geben zwischen EU und Großbritannien und das ist schon akzeptiert, dass es wird keine Personenfreizügigkeit geben. Wir haben mit der Unterstützung des Volkes beschlossen, zu unseren Verträgen zu uns zu halten. Also die Schweiz ist wirklich loyal. Sie weitergeht mit was sie unterzeichnet hat. Und wir wollen nur in diesem Prinzip einige Ausnahmen haben. Die Arbeitgeberverbände sagen, wir können nicht eine Gefahr haben, dass die komplette Bürgerrichtlinie in einigen Jahren
die Unionsbürgerrichtlinie
in einigen Jahren von der Schweiz übernommen wird. Wir sagen, der Lohnschutz muss autonom bleiben. Wenn wir die Personenfreizügigkeit außer dieses Vertrages nehmen, sind diese beiden Probleme gelöst. Dann bleibt der Problem der staatlichen Beihilfen. Es gibt auch hier Forderungen von uns. Und am Ende diese grundsätzliche Debatte, die Herr Blocher erwähnt hat, diese Debatte über das Streitbeilegungssystem und die Rolle der EuGH. Herr Hambühl hat Vorschläge gemacht. Die sind interessant. Sie würden ein wenig mehr Symmetrie bringen im System. Und wir sagen, der Bundesrat, also prüft diese Vorschläge seriös, weil das auch wenn wir die zwei große Probleme regeln, also Personenfreizügigkeit und Staatsbeihilfen, auch wenn wir diese zwei Probleme regeln, wenn diese Asymmetrie bleibt im System, dann wird Herr Blocher eine fantastische Kampagne führen können, mit großen Chancen, das zu gewinnen. Darf also mit den Anpassungen von Herrn Anbühl
also Herr vorgeschlagen Anbühl, hat. Michael Anbühl, ehemaliger Staatssekretär, heute Professor für Verhandlungsführung, ja. Der hat vorgeschlagen, wir machen ein Streitbeilegungsverfahren. Frau Tobler korrigiert mich, wenn ich da Dummheiten herausblase, ohne den EuGH. Das heißt, weiterhin mit Ausgleichsmaßnahmen, wenn wir etwas nicht umsetzen wollen, dann tun wir das nicht und dann kann die EU kann eine Ausgleichsmaßnahme oder eine Strafe verhängen und wir akzeptieren die oder die akzeptieren
nein, das ist nicht genauso. Nicht. Ein Schiedsgericht würde bleiben mit, da, den, genau, mit diesen und Vorschlägen.
Dann kommt das Schiedsgericht.
Ja, ein Schiedsgericht, das ist eine große Differenz mit was jetzt existiert. Aber wir sagen nur, den Bundesrat prüft diese Vorschläge, weil sonst, auch wenn wir zum Beispiel mit unseren ersten Forderungen gewinnen, bleibt die grundsätzliche Debatte und das wird schwierig vor dem Volk, sowieso.
Genau.
Darf ich hier etwas einwenden?
Ich möchte gerne schnell. Zuerst.
Die Dame zuerst.
Zuerst die Dame.
Ja, wir sind doch tolerant. Selbst wenn Sie in die EU wollen.
Das ist Ihre Aussage, Herr Blocher. Das habe ich nie gesagt, das ist auch nicht meine Überzeugung. Ich möchte gerne geregelte Beziehungen zur Europäischen Union und ein stabiles Verhältnis. Und dafür müssen wir nicht in die Europäische Union, dafür können wir den Rahmenvertrag unterzeichnen. Nein, mir ist etwas wichtig. Herr Mayer sagt jetzt auch, er vertritt auch diesen Geist, wir werden gezwungen, dieses europäische Recht zu übernehmen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir wie noch mal uns überlegen, was machen wir hier eigentlich, von was sprechen wir eigentlich. Wir haben auf Wunsch der Schweiz, haben wir diese bilateralen Verträge 1 und die sind statisch. Und wir möchten gerne möglichst diskriminierungsfrei exportieren können in die Europäische Union. Wir haben ganz viele Beziehungen, aber die Marktzugangsabkommen betreffen diesen Binnenmarkt. Wir möchten da teilnehmen. Offensichtlich ist der europäische Binnenmarkt viel größer als der schweizerische Markt. Es ist natürlich im gegenseitigen Interesse, geregelte Beziehungen zu haben. Aber ich glaube, es ist klar, dass wir uns auch bewusst sein müssen, dass wir hier mit der größten, wenn nicht zweitgrößten, ungefähr einer der größten Welthandelsmächte sprechen. Und wir möchten da teilnehmen. Und Frau Tobler hat es gesagt, das ist europäisches Recht. Es ist europäisches Recht. Und jetzt ist es so, dass wenn wir exportieren wollen, dann müssen wir uns überlegen, möchten wir diese Rechtsgrundlagen übernehmen oder nicht. Das Rahmenabkommen zwingt uns zu überhaupt nichts. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Es gibt überhaupt keinen Zwang, irgendetwas zu tun. Einfach nicht. Wir können selbstständig entscheiden, was wir wollen. Es wird eine Erwartung kommuniziert und eine Spielregel definiert. Aber wir können nachher, ich nehme immer das Beispiel der Aufzüge, weil das so dankbar ist, wir wollen Maschinen exportieren, wir wollen Aufzüge exportieren. Wenn es neue Richtlinien gibt in der Europäischen Union, wie die Sicherheit überprüft werden muss und die Schweiz möchte diese Richtlinie nicht so übernehmen, dann muss man sich nachher überlegen, wie will man damit umgehen. Das ist nachher die Frage. Und wenn wir das Rahmenabkommen haben und wir nicht einig sind, dann werden wir nachher diese Aufzüge nicht mehr exportieren. Das ist so ein klassisches Beispiel. Es gibt eine Grunderwartungshaltung, aber es wird alles, ist keine automatische Rechtsübernahme, es wird alles eigentlich einfließen in unseren ordentlichen Gesetzgebungsprozess, wo wir auch ein Referendum haben können, wenn das notwendig ist. Das ist eine Darlegung, die jetzt auch stark von den Gewerkschaften so geprägt wird, dass die Europäische Union unser Gegner ist. Und dagegen wehre ich mich.
Das habe ich nicht gesagt. Das
ja, aber es wird so verkörpert, wir werden gezwungen.
Nein, das ist eine Unterschiebung.
Aber um Aufzüge zu exportieren, braucht man ja eigentlich keinen Rahmenvertrag.
Wir haben zum Beispiel, wir nehmen das aktuelle Beispiel der Emirates, das sind medizinaltechnische Vorgaben. Da haben wir Verträge, damit wir exportieren können. Die werden aufdatiert, weil die Maschinen, die erneuern sich, die bleiben ja nicht neu, die werden weiterentwickelt und da muss man die Zulassung zum Beispiel immer wieder erneuern. Und das muss man aufdatieren. Und die bilateralen Verträge, die haben diese Dynamik nicht drin. Die wären letzten Frühling, wäre diese Aufdatierung fällig gewesen. Das betrifft sehr viele Arbeitsplätze in der Schweiz. Das hat man wegen Corona verschoben. Das wird jetzt nächsten Frühling, wird das, wenn je nach Corona, wie das sich weiterentwickelt, wird es wieder anstehen. Und jetzt ist die Frage, wenn man ein Rahmenabkommen hat, dann wird das automatisiert. Heute wird man dann muss man anklopfen, also klopft die Schweiz an und sagt bei der Europäischen Union, es wäre wieder fällig, würden gerne aufdatieren. In Zukunft würde man das dann überprüfen und eben in diese dynamische Rechtsübernahme integrieren. Und dafür braucht es ein Rahmenabkommen. Das ist in dem Sinne natürlich in einer Beziehung, ist das jetzt der Weg, wie wollen wir diese Aufdatierung regeln? Jetzt kann man sich fragen, ob man das braucht oder nicht. Aber es ist der Wunsch da, das hat Frau Tobler gesagt, seit 2006, dass man hier nicht jeden Fall einzeln lösen muss, sondern dass man eine gemeinsame Regel hat für alles.
Würden Sie mir erlauben, einfach etwas ganz kurz zu erklären, das vielleicht hilft, gerade dieses Beispiel. Wenn wir die Unionsbürgerrichtlinie nehmen, da war der Wunsch von Seiten der EU, dass wir das Freizügigkeitsabkommen entsprechend aufdatieren. Und es war der Bundesrat, der sagte, nein, danke, da haben wir kein Interesse. Das konnte er tun, weil es eben keine Pflicht gibt, nach jetzigem Recht aufzudatieren. Das Beispiel, das jetzt soeben erwähnt wurde mit den Medizinaltechnikprodukten, ist genau das Umgekehrte. Es ist nämlich die EU, die nicht aufdatieren wollte. Die Schweiz wollte es gerne. Und wiederum können wir das auch der EU dort nicht vorwerfen, solange es eben kein dynamisches Aufdatierungssystem gibt. Also mit anderen Worten, Sie sehen, es gibt dann eben Fälle, welche dann sozusagen im Interesse der Schweiz sind und andere Fälle, die im Interesse der EU sind. Und was das Rahmenabkommen bringen würde, wäre das Prinzip, dass man grundsätzlich aufdatiert und dann gibt es eben ein Verfahren, nichts ist automatisch und es stimmt rechtlich, man kann auch Nein sagen.
Das leuchtet mir jetzt ein, Herr Bloch, was haben Sie dagegen?
Also es ist direkt romantisch, dieser Vertrag. Also etwas Harmloses habe ich noch nie gesehen. Ich bitte Sie, dann lesen Sie ihn. Also da brauchen Sie nicht eine Fachperson zu sein, zu merken, was da beschönigt wird. Es ist ein Vertrag, den die EU will, dass wir uns im Binnenmarkt integrieren. Und das wollen wir nicht. Wir müssen auch mal ehrlich sein. Wir wollen den Zugang. Und die EU will den Zugang in die Schweiz. Und wenn es einen solchen Fall gibt, wie Frau Tobler gesagt hat, so geht's im Leben. Die sagen, ja, wir wollen nicht hier aufdatieren. Dann sagen wir, gut, dann datieren wir hier auch nicht auf. Und dann einigt man sich und wir haben uns immer geeinigt. Aber dieser Vertrag, und hier hat Herr Mayer recht, das ist nicht ein bilateraler Vertrag. Das in Zukunft geht's nicht mehr auf Augenhöhe. In Zukunft hat einer eine stärkere Position. Und das ist nicht die Weiterführung der bilateralen Verträge, sondern das Ende. Denn bilaterale Verträge gehen davon aus, dass beide das gleiche Gewicht haben und auch die Möglichkeit haben, Nein zu sagen, Ja zu sagen und welche Regelung. Es ist auch nicht wahr, dass die bisherigen bilateralen Verträge nur EU-Recht wären. Nehmen Sie den Transportvertrag. Da haben wir gesagt, wir machen zwei Linien, wir bezahlen, das ist nicht EU-Recht. Und die EU hat gesagt, wir wollen eine Nord-Süd-Verbindung. Und dann hat die EU gesagt, wir möchten noch wissen, zu welchem Preis. Dann hat die Schweiz den Preis gesagt. Dann haben wir hier abgeschlossen und wir wissen, was wir haben. Das ist nicht EU-Recht. Und wenn wir Streit haben in solchen Fällen, da gebe ich also den jetzigen, man hat gesagt, das sei Herr Rambühl, das ist auch Schneider-Ammann, habe ich es gelesen. Wenn man eine internationale Gerichtsregelung hat, das ist in der Privatwirtschaft auch so. Haben doch Verträge mit China, mit Amerikanern. Wir machen ein Schiedsgericht. Aber ein Schiedsgericht, wo wir beide genau das gleiche Gewicht haben. Wir machen einen neutralen Präsidenten. Wir haben das schon am Anfang vorgeschlagen. Aber jetzt macht man noch einen Deckel. Wenn Sie nicht einig werden, dann können Sie an den Europäischen Gerichtshof. Und dieser Entscheid ist verbindlich. Ist noch ein ehrlicher Vertrag, muss ich sagen, hat nämlich diesen Satz hingeschrieben. Können Sie
sagen, darf ich präzisieren? Ich wurde ja vorher gefragt, warum dann überhaupt dieser Gerichtshof, wenn es um bilaterales Recht geht. Was ich dort gesagt habe, ist, dass diese bilateralen Verträge eben vom Ansatz her auf EU-Recht beruhen. Ich habe nicht gesagt, sie bestehen 100% aus EU-Recht, aber die Grundregeln, die ganzen Grundregeln sind EU-Recht. Und warum wir nicht herumkommen, ob es uns gefällt oder nicht, ist, dass von der Seite der EU her für solche Verträge, wo eben EU-Recht drin ist, dieser Gerichtshof eine Rolle spielen muss. Man muss ehrlich sein, wenn man etwas ganz anderes will, dann müssen Sie die Auffassung vertreten, die Ihr Parteikollege Eschi vertritt, nämlich wir schmeißen alle diese Verträge dahin und wir machen neu etwas, wo eben kein EU-Recht drin ist, sondern nur WTO-Recht, Welthandelsrecht, ein Freihandelsabkommen, dann haben Sie das Problem nicht mehr. Das ist dann aber eine ganz andere Qualität des Verhältnisses. Und da muss man sich einfach überlegen, was will man denn wirklich? Man kann, ich möchte es noch etwas betonen, aus rechtlicher Sicht kann man von der EU her nicht bilaterale Verträge haben mit EU-Recht drin, wo letztlich dieser Gerichtshof auf lange Sicht gar keine Rolle spielt.
Aber Frau Tobler, sobald es im Vertrag ist, ist es nicht mehr EU-Recht.
Das stimmt eben nicht.
Ob es von der EU kommt oder der Schweiz, spielt keine Rolle. Es ist Vertragsrecht. Und das ist eben, sie nehmen einfach Partei für die EU und sagen, ja, es ist eben EU-Recht drin und es ist der Ursprung. Und jetzt muss der EU-Gerichtshof bestimmen. Das kann man nicht vertreten. Ich empfehle einfach den Schweizern, hab den Mut, Nein zu sagen. Ich bin ja nicht so gut in der Jurisprudenz wie Sie. Habe ja auch meistens anderes gemacht als das. Aber ich gehe auf die Homepage des EU-Gerichtshofes. Was ist der? Und dort ist, es ist die Aufgabe, das EU-Recht zu vereinheitlichen. Er hat recht.
Nein, das steht dort absolut nicht. Es ist die Aufgabe, das EU-Recht auszulegen und anzuwenden. Das ist nicht das Gleiche. Ich möchte noch mal sagen, es ist eine Frage der Perspektive. Ich verstehe sehr gut, dass man aus der Seite der Schweiz sagt, dieses bilaterale Recht ist doch Recht, das wir zusammen mit der EU schließen. Sie müssen aber zur Kenntnis nehmen, dass auf der Seite der anderen Partnerin dieses Verhältnisses das, was wir, indem wir EU-Recht in diese Verträge hineintun, dass das immer noch auch zum EU-Recht gehört. Das ist eine legitime Betrachtungsweise von der anderen Seite und von daher kommt dieses Anliegen.
Lassen wir das Thema mal noch kurz. Herr Mayer, Ihnen hat noch der Finger gezuckt. War es noch etwas zu diesem Themenbereich?
Ja, zuerst möchte ich sagen, also wenn dieser Vertrag nichts ändert, also ich verstehe nicht, warum...
Es läuft ja so gut, hat Bose gesagt.
Wenn wir wirklich so frei bleiben, wie wir sind, also warum will die EU diesen Vertrag? Also man muss wirklich, es wird nicht funktionieren, wenn wir so debattieren. Es wird Hindernisse in beiden Seiten geben. Also entweder wir unterzeichnen dieser Vertrag oder nicht. Es wird Probleme geben. Also es gibt zwei Straßen und mit Vorteile und mit Problemen. Natürlich wird es auch vielleicht einige Nachteile, werden wir diesen Rahmenvertrag nicht akzeptieren. Aber man kann nicht sagen, es gibt einen Weg, wo wir nur Vorteile haben und wo wir einerseits die dynamische Rechtsübernahme akzeptieren und andererseits wir so frei bleiben, wie wir sind. Also das ist nicht eine Art und Weise, das zu diskutieren. Aber dann möchte ich wirklich pragmatisch werden bei unseren Anliegen. Lohnschutz. Hier sagt die EU sehr klar, was sie will. Sie sagt, die Schweiz kontrolliert zu viel, zu viele Kontrollen. Sie will zehnmal weniger Kontrolle, wie wir heute machen. Für uns gibt es zu wenig Kontrolle, aber die EU sagt, ja, 3-4% Kontrolle, Unternehmen, die kontrolliert werden, das ist verhältnismäßig. Aber wir steigen bis zu 25% den Unternehmen, die kontrolliert werden. Für die EU ist es zu viel, das ist unverhältnismäßig. Sie sagt auch, dass die Kaution, die systematische Kaution ist nicht verhältnismäßig. Sie sagt, dass diese famöse 8-Tage-Regel ist zu hoch. Sie akzeptierte 4-Tage-Regel. Dann haben wir Ausnahmen im Vertrag geschrieben. Kaution okay, wenn ein Unternehmen schon etwas Falsches gemacht hat. 4 Tage anstatt 8 und die Dichte der Kontrolle soll ein wenig revidiert werden. Das sind die Ausnahmen. Aber außer diese Ausnahmen, die Logik des EU-Rechts muss gelten. Das ist die Idee dieses Rahmenvertrages. Natürlich können wir am Ende dieser Meccano vielleicht am Ende sagen, ja, wir passen den EU-Recht nicht an. Aber wir haben eine Sanktion. Und dann wird die Debatte so sein. Also wollen wir vielleicht ein wenig weniger kontrollieren oder haben wir diese Gegenmaßnahme gegen uns? Und also der Druck um eine Verminderung des Lohnschutzes wird höher sein als heute. Das ist die konkrete Konsequenz. Und noch etwas anderes. Zum Beispiel heute im schweizerischen Recht kann ein Privatvertrag, ein Allgemeinvertrag, als verbindlich erklärt werden. Also der Bundesrat kann sagen, ja, es gibt einen Vertrag zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände. Dieser Vertrag wird nicht von allen Unternehmen unterzeichnet. Aber es gibt genug Angestellten, die gedeckt sind, so dass ich das als gesetzlich erklären kann. Das ist die Realität in der Schweiz. Niemand hat geprüft, ob dieser Mechanismus konform mit der Wirtschaftsfreiheit ist. Weil wenn ein Bundesgesetz beschlossen ist, ist es fertig. Dann gibt es keine Streitbeilegung bei einem Gericht, um zu wissen, ob es verhältnismäßig ist. Nach diesem Vertrag könnten Unternehmen sagen, ja, dieses Allgemeinverbindlichkeitssystem ist unverhältnismäßig gegenüber die wirtschaftliche Freiheit. Es gibt diese, also all das wird sich ändern. Man kann nicht sagen, nichts wird sich ändern. Das ist eine schwierige Debatte, aber man muss ehrlich argumentieren und nicht sagen, dieser Rahmenvertrag hat keine Konsequenzen.
Darf ich also verlassen wir noch kurz einfach die Technikalien. Ich möchte noch kurz die Zeit rennt, wir sind schon fast bei einer Stunde, noch ein bisschen auf die politische Wahrscheinlichkeit zu sprechen kommen, dass dieser Vertrag überhaupt zustande kommt, weil im Moment sieht es auf politischer und auf Seite der Verbände nicht gut aus. Also für ein Jahr ist die GLP, die FDP zumindest offiziell. Und die SVP ist dagegen, die SP ist dagegen, die CVP ist dagegen, die Sozialpartner sind dagegen, Economy Suisse ist dafür, der Gewerbeverband tendenziell eher nicht. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir diesen Rahmenvertrag, dieses institutionelle Abkommen nicht unter Dach und Fach bringen, Frau Moser?
Ja, besten Dank. Ich denke, wir sind es uns gewöhnt, in der Schweiz sehr komplexe Fragestellungen zu beraten, intensiv zu diskutieren und dann auch zu entscheiden. Ich glaube, es ist zu früh, um zu sagen, ob es ein Ja oder ein Nein geben wird. Ich glaube, klar ist, dass es eine breite demokratische Abstützung braucht. Deshalb bin ich auch oder erwarte ich vom Bundesrat, dass er jetzt bald das Parlament einbezieht und wir auch eine noch breitere Debatte führen können. Ich glaube, dieser Punkt ist noch offen. Ich glaube auch, das ist mir sehr wichtig, jetzt auch im Anschluss an das Votum von Herrn Mayer, es ist so, wir können Ja oder wir können Nein sagen. Und selbstverständlich hat ein Ja oder ein Nein zu diesem Rahmenvertrag Konsequenzen. Aber wenn Sie all die Punkte erwähnen, Herr Mayer, in Ihrem Interessenbereich der Gewerkschaften, die Sie gerne anders hätten, dann kann ich das aus Ihrer Perspektive selbstverständlich nachvollziehen. Ich glaube aber schon, dass wir die Gesamtinteressensabwägung machen müssen in der Schweiz. Ja. Und die muss möglich sein. Da kann Herr Blocher selbstverständlich die Souveränitätsdiskussion führen. Die ist sehr wichtig. Die Schweiz ist heute kein autarkes Land, sondern ein vernetztes Land. Da müssen wir unter dieser Perspektive diese Souveränitätsdiskussion führen. Und wir müssen auch der Bevölkerung ehrlich sagen, was eben passiert, wenn wir diesen Rahmenvertrag nicht machen, wenn wir sagen, nein, wir möchten einen anderen Weg wählen, weil dann werden wir auch eine entsprechende Reihe von Abkommen in Zukunft nicht mehr haben. Und das ist eine Frage der Güterabwägung. Und ich persönlich, ich glaube, das ist noch wichtig, auch in dem Sinne, dass Sie ja quasi unterstellt haben, es hätte keine Konsequenzen, das sei in dem Sinne meine Aussage. Ich bin der Meinung, es steht in keinem Verhältnis. Den Nutzen, den wir aus einer Stabilisierung der Bilateralen ziehen können mit einem Rahmenvertrag, im Vergleich zu einer einer Frage der 8- oder 4-Tage-Regel in einem Vergleich zu einer Frage, wie wir die Unionsbürgerrichtlinie jetzt noch konkretisieren, das steht in keinem Verhältnis. Ich glaube, die Verhältnismäßigkeit und dann die ganz nüchterne Betrachtung, auch ich möchte gerne alles alleine bestimmen für die Schweiz in unserem Parlament. Aber wir sind vernetzt und entsprechend wollen wir auch Beziehungen zu anderen Ländern. Und ich glaube, da braucht es diese Güterabwägung. Und
totale Souveränität ist eine Illusion, die haben wir heute schon nicht mehr. Aber meine Frage lautet eigentlich, glauben Sie, dass wir Schweizer, nicht immer die EU sollte, können wir uns zu einem Vertragsentwurf zusammenraufen, der mehrheitsfähig ist?
Also ich bin zuversichtlich, sonst wäre ich nicht in der Politik engagiert. Ich bin selbstverständlich zuversichtlich. Ich kenne diesen Vertrag sehr gut. Ich bin überzeugt, dass wir ein gutes Resultat haben. Ich bin überzeugt, dass wir mit einer selbstbewussten innerschweizerischen Umsetzung auch eine Realität erreichen werden, die sehr zufriedenstellend ist, und das wird auch die Schweizer Bevölkerung in einer Güterabwägung vermutlich dann so beurteilen. Aber wir werden sehen, wie die Debatte läuft. Es ist eine sehr anspruchsvolle Debatte und es ist überhaupt nichts erreicht bisher.
Herr Blocher, das Volk würde es einem Rahmenvertrag, so wie wir ihn jetzt kennen, und vielleicht mit den Präzisierungen, die der Bundesrat nun berät, am nächsten, übernächsten oder überübernächsten Mittwoch, würde es dem zustimmen? Was denken Sie?
Also ich glaube nicht, aber es ist auch nicht die entscheidende Frage. Immer zu sagen, stimmt die Sache zu oder nicht zu, wir stimmen ja ab, dann wird ja dann das wissen. Aber das geht schon an die Substanz und ich bin sehr glücklich über diese Diskussion. 2014, als wir das erste Mal, und zwar wir haben mit der Souveränitätsfrage begonnen, nicht mit Einzelfragen, aufgebracht haben, da war also stilles Schweigen. Da sind ja sowieso da die letzten Mohikaner, da die SVP, oder? Und jetzt haben wir eine breite, gute Diskussion über die Souveränität. Wir müssen uns auch nicht immer ins Boxen jagen lassen. Also da unser guter Freund und die Organisation EU, wie war das im letzten Herbst? Die haben gesagt, wenn ihr, Bundesrat, jetzt den Vertrag nicht unterschreibt, haben ein Datum gesetzt, glaube im September war es oder August, weiß nicht mehr, dann wird die gegenseitige Anerkennung der Börse fallen. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Die NZZ hat gesagt, das sollte man nicht eingehen, dieses Risiko.
Gut, das hat man ja.
Warten Sie, Sie sind auch manchmal für Nachgeben. Aber jetzt, die EU hat ernst gemacht. Sie hat die gegenseitige Anerkennung gestrichen. Wer in diesem Land hat überhaupt etwas gemerkt? Der Bundesrat hat es gut gemacht. Er hat nämlich vorher gesagt, wenn er das streicht, gehen wir allein. Und die schweizerischen Firmen, die größten Firmen, haben gesagt, gut, wenn ihr nicht anerkennt, dann handeln wir nur noch über die Schweiz.
Gut, aber das war natürlich.
Und Ende des Jahres haben wir viel mehr Umsatz gemacht, weil die Schweizer Firmen über die Schweiz gehen mussten. Es ist nichts passiert. Man muss nicht immer meinen, wenn einer etwas macht, haben wir keinen Ausweg mehr. Wir sind stark. Die EU verkauft mehr in der Schweiz als wir in die EU.
Das ist nicht ein Vorwurf. Trotzdem sind wir abhängiger von der EU.
Ja, abhängiger ist jetzt gleich, aber Sie haben Interessen, wir haben auch Interessen, wir vertreten unsere und die anderen. Und es wird mir noch nicht einfallen, dass wir jetzt plötzlich ihre Interessen vertreten. Wir haben unsere. Und Sie dürfen, also was jetzt Frau Moser gesagt hat, wie das läuft auf dem Markt, das ist, so läuft's nicht. Wir haben doch Produkte, also wir in unseren Unternehmen zertifizierte. Und wenn die Zertifikationen ändern, das ist in jedem Markt so. Die Amerikaner einen anderen.
Jetzt sind wir wieder bei den Technikalien. Die lassen wir wie? Jetzt das für.
Was
jetzt
sind wir?
Jetzt sind wir wieder zu technisch.
Ja, das ist doch nicht technisch. Der ganze Vertrag ist ja nur technisch.
Also zurück zu den Grundsätzen nochmal. Da möchte ich die Fragen ins Publikum gehen. Herr Meyer, Christian Löwerand, damals, also vor kurzem noch Präsident der SP, hat etwas Interessantes gesagt vor ein paar Tagen. Da war ein Treffen mit dem Bundesrat. Da hat man darüber gesprochen, soll der Bundesrat die Frage der Souveränität noch einmal aufnehmen, soll er das gegenüber der EU noch einmal zur Sprache bringen. Und Christian Löwerand hat dann zumindest zu meinem Erstaunen gesagt, ja, also wenn man die Frage des Lohnschutzes und wenn man den Service Public aufnimmt und das löst, dann sagt die SP zu. Was haben Sie da gedacht?
Also wenn diese zwei großen Themen gesichert werden, aber wirklich gesichert werden, natürlich ist die Souveränitätsfrage auf einen kleineren Bereich, aber sie wird so bleiben, natürlich. Es wird noch einmal, wir können nur eine Warnung geben, aber hier haben wir wirklich auf unsere zwei wichtigsten Themen eine Sicherheit, dann kann die Sache weiterlaufen. Aber das heißt nicht, dass am Ende, auch wenn die Gewerkschaften und die SP am Ende mit ihren Anliegen zufrieden ist, das heißt noch nicht, dass am Ende der Geschichte das Volk am Ende akzeptiert. Das haben wir auch klar gesagt. Das ist auch, um treu zu sein. Weil ich habe auch eine kleine politische Erfahrung, kleinere als diese von Herrn Bloch. Aber ich verstehe, warum er Vergnügen hat mit dieser Debatte. Und ich bin ein wenig erstaunt, dass die EU-Befürworter, diejenigen, die für die EU-Beitritt sind, ein so großes Geschenk zu Herrn Bloch machen wollen, weil am Ende dieser Geschichte, ich denke, also Herr Bloch wird noch einmal gewinnen, also über diese Debatte. Und wenn wir wirklich diejenigen, die eine pragmatische, ruhige und gute Beziehung mit der EU haben wollen, dann müssen wir unbedingt die Gewerkschaften, die Linke, die Arbeitgebervertreter, die Bauern, weil wenn man wirklich diskutiert mit den Bauern, sie haben auch große Mühe, die CVP, also wie kann man denken, also auch wenn wir alle gegen die SVP sind, ist es schon schwierig, aber in einer solchen Machtverhältnis haben wir, also ich verstehe nicht, warum man denkt, dass eine solche Debatte zu gewinnen ist. Darum sagen wir, ja, es gibt zwei große Themen, die für die Gewerkschaften und die Linke wichtig sind. Wenn sie gesichert werden, also okay, aber wir warnen, dass die Ende der Geschichte noch nicht gesichert ist.
Gut. Wir haben am Anfang abgestimmt. Es waren fast gleich viele Leute der Meinung, dass der Rahmenvertrag so anzunehmen sei, wie Leute, die sagten, nein, dem würde ich eigentlich jetzt nicht zustimmen. Jetzt möchte ich gerne die Mikrofone öffnen oder die iPhones öffnen für Fragen. Wieder beitreten unter slido.com Europa. Wer hat eine Frage? Ich sehe sie dann auf dem Screen und würde sie vorlesen. In der Zwischenzeit könnte ich noch schnell die Frage aufwerfen, weshalb müssen wir diesem Rahmenvertrag eigentlich in einer gewissen Zeitnot zustimmen? Frau Tobler, könnte man nicht einfach sagen, ach, wir machen jetzt einen befristeten Rahmenvertrag und zahlen vielleicht etwas dafür. Ist das kein Modell?
Ich muss jetzt fast ein bisschen lachen, das mit der Zeitnot, denn das zieht sich jetzt schon seit Jahren hin. Und Sie müssen sich auch vorstellen, man hat ja ein Entwurfsabkommen auf dem Tisch liegen seit fast 2 Jahren. Und während dieser 2 Jahren hat die Schweiz, ich sage das nicht respektlos, aber sie hat nichts anderes gemacht, als mit sich selber zu reden und versuchen herauszufinden, was sie mit dem Ding jetzt tun soll. Und wir wissen es noch immer nicht. Es gibt nicht einen mathematischen oder irgendwie theoretischen Zeitdruck. Nicht wahr, als das Ganze verhandelt wurde, war noch immer der Brexit so parallel und man machte sich Sorgen, wie dann das eine das andere beeinflusst. Man kann das auch sehen, diese Beeinflussungen. Nun, inzwischen ist das Vereinigte Königreich ausgetreten. Jetzt ist man in diesen schwierigen Verhandlungen. Wie soll vielleicht das Verhältnis später aussehen? Es wurde ja angesprochen, ein Verhältnis, das eben völlig anders anders sein soll als unseres, ohne diese EU-rechtlichen Elemente. Und es gibt nicht von dem her einen Zeitdruck. Aber Sie haben zwei Partnerinnen. Sie haben die eine Partnerin, die EU, die, wie ich sagte, seit 2006 dieses Thema auf den Tisch gelegt hat. Wir haben jetzt 2020 und seit 2 Jahren einen Vertragsentwurf auf dem Tisch. Also man muss schon sehen, dass wenn es zwei Parteien gibt, die sich eigentlich geeinigt haben darauf, eine neue Lösung zu schaffen, dass das dann irgendwann vielleicht auch einmal ein bisschen konkret werden sollte. Im Moment hängt es immer noch in der Schweiz. Es ist nicht so, dass die EU uns sagt, es muss heute oder morgen geschehen. Aber ich habe Verständnis dafür, dass die EU sagt, jetzt haben wir die Begrenzungsinitiative hinter uns, jetzt könnten wir ja wieder einen Schritt machen. Das war in der Logik, dass
aber
vielleicht noch
also zu den Publikumsfragen. Wieso ist die Schweizer Bevölkerung so viel europaskeptischer als andere europäische Länder? Wir haben das am Anfang ein bisschen angetönt. Eigentlich waren wir einhellig der Meinung, wir sind eigentlich gar nicht europaskeptisch, wenn die uns nicht ärgern. Ja, okay. Aber die Frage ist ja doch noch interessant. Sind wir vielleicht, Herr Blocher, europaskeptischer, weil wir so föderalistisch sind und die EU vielleicht ein bisschen zentralistischer? Oder sind wir gar nicht skeptisch?
Nein, ich meine, Sie müssen sehen, wir haben einen ganz anderen Aufbau als die EU. Ich war bei der EWR-Abstimmung, hat mich Herr Delors eingeladen, das war damals der Chef in der Europäischen Union.
Nicht aus Freundschaft. Ein Sozialist.
Ja, er hat mich nicht eingeladen aus Freundschaft. Er wollte mich überzeugen für den EWR. Wir sind nach 2 Stunden auseinandergegangen. Ich habe gesagt, wir sind so verschieden. Sie sind für den Zentralismus. Er hat gesagt, da dieses Kantönli-Zeug, nicht wahr? Habe ich gesagt, das verbitte ich mir. Das sind Kantone und nicht Kantönli. Zweitens hat er gesagt, wir können gar nicht demokratischer sein in der EU, sonst bringen wir das nicht durch. Da habe ich gesagt, das ist der Unterschied. Wir sind demokratisch und wenn wir es demokratisch nicht durchbringen, dann wird es nicht gemacht. Das ist so anders. Und er war natürlich im Wesen auch anders. Er ist Franzose, die sind ja sehr zentralistisch. Er ist Sozialist und Sozialisten haben auch weniger Angst vor dem Zentralismus. Und er ist, habe ich ihm auch noch gesagt, haben gesagt, Sie sind katholisch, Sie haben auch weniger Angst vor Zentralismus, ich bin ein Zwinglianer und die anerkennen das gar nicht. Aber wieso sollen wir etwas machen, gleich wie die anderen? Ich bin doch nicht dagegen, wenn Herr Delors Freude hat an diesem System, soll er es machen. Vielleicht ist das für Frankreich richtig, vielleicht auch für die EU, also bei der Demokratie bin ich schon etwas erschrocken. Und in der Schweiz, wer bestimmt dann? Das Schweizer Volk hat den EU-Beitritt verhindert und den EWR. Nicht die Politik. Und in den anderen Ländern ist es anders. Dänemark zum Beispiel haben ein ähnliches Problem. Dann interessant ist Norwegen. Norwegen hat mit der norwegischen Regierung gesagt, wir wären nie in den EWR gegangen, weil da musste das Volk nicht abstimmen, wenn wir gewusst hätten, dass das Volk die EU verwirft. Und das sind andere Systeme und darum sind sie jetzt etwas eingeklemmt. Aber wieso müssen eigentlich alle das Gleiche?
Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, weshalb sind wir Schweizer europaskeptischer?
Wir sind eben ein Sonderfall und die anderen auch.
Herr Mayer, Sie sind...
Ich bin nicht sicher, dass viele Europaländer, wenn sie stimmen hätten über die Personenfreizügigkeit, ein solches Resultat gehabt hätten.
Zum Beispiel
hätten.
In Frankreich.
Ja, also und es gab auch Abstimmungen in Europa, zum Beispiel Frankreich. Also das Volk hat den neuen Vertrag. Nicht akzeptiert. Und dann hat das Parlament das Vertrag gemacht. Und das ist ein großes Problem jetzt in Frankreich. Also das französische Volk erinnert sich an diese Geschichte. Also das ist nicht so, dass die Schweizer so anders sind als die europäische Völker. Es gibt natürlich verschiedene Traditionen. Da hat Herr Blocher recht. Aber jetzt, ich denke, dass das das Bedürfnis nach mehr Demokratie auch in europäischen Ländern da ist. Und ich gehe davon aus, Europa wird sich auch ändern. Ich habe auch mit dem neuen EU-Botschafter diskutiert. Er hat auch zum Beispiel gesagt, ja, bei den staatlichen Beihilfen nach der Corona-Krise werden wir unsere Regeln anpassen müssen. Zum Beispiel bei der Luftfahrt. Wir sagen, ja, das Vertrag ist nicht so wichtig, weil das Staatsbeihilfenverbot ist nur für die Luftfahrt. Aber gerade jetzt müssen wir alle unsere Luftfahrt retten. Also das ist genau, was geschehen wird. Also alle diese Prinzipien und auch die demokratische Vertiefung, sie wird auch in den europäischen Ländern eine Herausforderung sein. Und ich gehe davon aus, das ist nicht die Ende der Geschichte. Vielleicht in einigen Jahren können wir diese Diskussionen besser und neu beginnen.
Das ist jetzt eine interessante Feststellung, Herr Mayer. Herr Mayer sagt, Frau Tobler, eigentlich sind die Schweizer gar nicht skeptischer gegenüber der EU als die anderen europäischen Länder, nur weil wir noch nicht der EU beigetreten sind, können wir uns auch besser wehren. Wie sehen Sie das?
Also ich glaube, es ist richtig, dass es auch innerhalb der Europäischen Union Kritik gibt gegenüber bestimmten Aspekten der Europäischen Union. Zum Teil zu Recht, das ist auch verständlich. Es gibt auch dort die Diskussion. Es ist auch richtig, dass die Schweiz ein anderes Demokratiesystem hat, als das die 27 Länder der Europäischen Union haben. Was aber nicht stimmt, ist, dass es in der Europäischen Union keine Volksbefragungen gibt. Zum Beispiel, Sie haben jetzt gerade erwähnt, in Frankreich gab es tatsächlich eine Volksbefragung über eine Vertragsrevision der EU, die abgelehnt wurde und dann auch nicht durchkam. Das war der Verfassungsvertrag. Es war nicht etwa so, dass man dann darüber hinweg.
Und dann haben Sie es trotzdem gemacht.
Nein, dann haben Sie es nicht trotzdem gemacht, dann hat man stattdessen etwas anderes gemacht, das zum Teil ähnlich war, aber nicht das Gleiche. Nein, man muss schon bei den Tatsachen bleiben. Man hat es nicht trotzdem gemacht. Dieser Verfassungsvertrag, den man damals entworfen hat, der wurde abgelehnt. Und ja,
man hat das Volk auch nicht. Man hätte das Volk neu konsultieren müssen.
Man hätte das Volk neu konsultieren können. Das ist aber dann jeweils eine Frage, wie das die einzelnen Mitgliedstaaten machen. Also ich bin auch nicht so sicher, dass wirklich so viele, wie immer gesagt wird, so grauenhaft EU-skeptisch sind. Das Interessante ist immer, wenn man dann näher schaut, was die Leute wirklich meinen, dann gibt es oft sehr differenzierte Meinungen. Man kann nicht sagen, die ganze Schweiz sei total EU-kritisch. Das würde ich nach dem, was ich sehe, nicht befürworten. Auch gerade die SP zum Beispiel findet das Verhältnis zur EU sehr wichtig und sagt viele auch positive Dinge darüber. Also es ist zu einfach zu sagen, wir seien total skeptisch. Das war nicht die Frage, das ist mir klar, die Frage war, warum sind wir tendenziell wirklich so skeptisch? Ich bin gar nicht sicher, dass es überall so stimmt.
Frau Moser, Sie auch nicht. Sie haben gesagt, Sie sind Europäerin, Sie sind auch in einer Generation aufgewachsen, wo man sich auch als Europäerin, als Europäer fühlt. Trotzdem die Frage, wieso ist die Schweizer Bevölkerung so viel skeptischer? Wenn sie das ist, weshalb sind wir das?
Also ich glaube wirklich auch, dass es ein bisschen mit unserem Weg und unserer Beziehung zur Europäischen Union zu tun hat und auch ein Stück weit mit der Historie, aber ich erlebe das einfach auch nicht so. Ich muss ehrlicherweise sagen, viele Menschen in der Schweiz haben heute ein Leben, das halt im engen Austausch mit europäischen Ländern stattfindet. Sei das, in welcher Lebenssituation sie auch sind. Wir haben auch sehr viele Europäerinnen und Europäer, die in der Schweiz leben. Wir haben einen Teil meiner Freunde, die leben mittlerweile in der Europäischen Union, die kommen zurück. Das ist ein Stück weit eine Lebensrealität, die man auch sieht. Die ist mit Vorteilen und auch gewissen Nachteilen verbunden. Und ich glaube, das ist auch begründet in diesem Weg, den wir gehen. Aber wenn wir die Volksabstimmungen anschauen, dann haben wir ja gerade wieder ein sehr gutes Resultat gehabt. Und ich glaube nicht, dass diese Grundskepsis so groß ist. Auch die Umfragen, die wir gehabt haben bis zum Sommer, abgesehen davon zum Rahmenabkommen, die waren viel, viel positiver als das, was eigentlich in der Debatte zu hören war in der Politik. Diese Skepsis, die da war, zum Beispiel beim Lohnschutzniveau, die war nicht so groß. Man sagt, okay, man muss das sicherstellen, es braucht gewisse Klärungen, aber eine grundsätzliche Unterstützung war festzustellen in den Umfragen.
Die Skepsis vielleicht gar nicht so groß. Haben wir noch eine Frage aus dem Publikum? Ja, interessante Frage. Welchen Einfluss hat der Brexit auf das Verhältnis Schweiz-EU, Frau Tobler? Sie haben ja gesagt, ach, dieser Brexit.
Ja, er hatte einen konkreten Einfluss, was jetzt bei uns eben gerade so stark diskutiert wird, und das ist genau dieses Streitbeilegungsmodell. Das, wo eben ein Schiedsgericht ist und dann nachher noch der EuGH unter Umständen, wenn es um die Auslegung von EU-Recht geht, eine Rolle spielt. Das haben wir genau gleich in diesem Brexit-Austrittsvertrag. Und ich sehe das, wenn ich Vergleiche ziehe mit anderen Verträgen, die EU in der Zwischenzeit geschlossen hat, wie sich da eben die Dinge hin und her beeinflussen. Es ist nicht so, dass nur über unser Verhältnis verhandelt wird, Schweiz-EU, sondern es spielen eben auch andere Verhältnisse eine Rolle, und was dort geschieht, hat dann manchmal Wechselwirkungen. Und ich war vor, ich glaube 2 Jahren war es, wurde ich eingeladen ins House of Lords in London, um bei einer Anhörung, wo es eben genau um diese Fragen ging, um Streitbeilegung und so weiter. Und da sah man, das waren die gleichen Fragen, die sich dort stellten. Und was dann herauskommt, eben das bedingt sich irgendwie gegenseitig. Man kann nicht meinen, wir wären dann eben die Einzigen und wir würden da so auf der grünen Wiese, würde man verhandeln, sondern was rundherum geschieht, hat einen Einfluss. Es ist völlig klar, dass wenn der Brexit nicht gekommen wäre, dann wäre möglicherweise die EU in ihrer Haltung auch, wie soll ich es sagen, ein bisschen weniger dogmatisch. Sie ist manchmal ziemlich dogmatisch, indem sie an ihren Grundsätzen festhält, und sie hält an ihren Grundsätzen umso stärker fest, je mehr diese von anderer Seite her in Frage gestellt werden. Das ist ein Mechanismus, den man ganz klar beobachten kann. Also es wurde nicht einfacher. Der Brexit hat das Ganze eher erschwert.
Ja. Aber könnte man dann sagen, dass die Schweiz jetzt quasi als Eisbrecher dienen sollte, indem man beispielsweise sagt, ja, also wenn die Schweizer dieses Streitschlichtungsverfahren schlucken und wenn sie die erweiterte Guillotine akzeptieren, dann können das die Briten auch. Ist das vielleicht eine Absicht?
Also nur zur Klärung, es gibt dieses Streitbeilegungsmodell schon. Das wurde nicht für uns erfunden. Das gibt es eben schon für andere Abkommen, und wir haben es ja eben noch nicht. Wir haben es in einem Entwurfsabkommen, und wir wären nicht die Eisbrecher, sondern wir würden schlicht und einfach in einer Entwicklung, wo das schon anderswo genauso gemacht wurde, würden wir es dann auch so machen.
Herr Mayer wiegt besorgt den Kopf, Sie sehen das nicht so.
Nein, ich gehe davon, dass die EU größeren Konzessionen machen wird für Großbritannien, als was steht im Vertrag. Ja. Zum Beispiel, die größte Konzession ist schon gemacht. Also es wird keine Personenfreizügigkeit geben mit Großbritannien. Und das werden wir behalten. Also und ich gehe davon aus, dass bei der Streitbeilegung, bei der Rolle der EUG, das wird unmöglich werden für die EU, den Großbritannien, also den Engländer, zu sagen, ihr seid ausgetreten, aber ihr behaltet der Rolle der EUG. Das wird nicht funktionieren. Also wenn es einen Deal gibt, ich gehe davon aus, dass dieses Deal wird viel günstiger für die Großbritannien als heute, was im Vertrag mit der Schweiz gilt. Warum? Also natürlich die Verhältnismäßigkeit ist ein wenig anders, und man kann schon eine semantische Änderung in der Sprachregelung von der EU hören. Diese semantische Änderung ist jetzt, dass man spricht von einem Freihandelsabkommen. Also die EU sagt, ja, natürlich mit Großbritannien werden wir nicht so hart werden bei der dynamischen Rechtsübernahme, weil es handelt sich um ein Freihandelsabkommen und nicht um ein institutionelles Abkommen. Aber die Frage ist, warum sind wir anders als die Großbritannien? Am Ende sind wir auch Drittstaaten, sehr, sehr sehr nahe Drittstaaten, sehr integrierte Drittstaaten. Großbritannien ist schon mehr integriert als uns. Also das wird sehr interessant. Also diese Frage ist natürlich entscheidend. Wir sagen auch, dass vielleicht sollten wir warten, wie dieser Vertrag mit Großbritannien wie es aussieht. Und dann werden wir auch diese Diskussion besser neu beginnen, weil es braucht eine Kohärenz seitens der EU. Wie ist das Verhalten der EU mit nahe wichtige Drittstaaten? Das ist die Frage. Und das wird sich ein wenig besser erklären.
Ich möchte zuerst noch Frau Moser fragen. Brexit abwarten, sehen Sie das auch so? Wäre das eine kluge politische Haltung? Warten wir ab, was die Briten machen?
Also diese Frage wird extrem verpolitisiert und ich glaube, was Frau Tobler gesagt hat, ist ganz wichtig. Es ist selbstverständlich, gibt es da eine Dynamik. Ich glaube, es wäre ein Fehler abzuwarten. Wir haben jetzt die Möglichkeit, wir haben ein maßgeschneidertes Rahmenabkommen, das noch Klärungen bedarf. Die können wir jetzt vornehmen. Die Europäische Union wartet seit 2 Jahren, bis wir sagen, was wir wollen. Der Bundesrat hat es nicht geschafft, in diesen 2 Jahren zu sagen, was wir wollen. Die Europäische Union sagt immer, wir sind offen, wir möchten gerne mit euch das diskutieren, aber sagt uns einmal, was ihr wollt. Und wenn wir dieses Fenster nützen, dann haben wir noch einen Spielraum für Konkretisierungen, die uns entsprechen. Und ich persönlich bin der Meinung, und das sagen all meine Gespräche, die ich habe, und ich bin jetzt doch schon 13 Jahre in der Außenpolitischen Kommission und habe auch viele Gespräche zu diesem Thema geführt, wenn der Brexit einmal durch ist, wenn er dann irgendwann mal kommt, das wissen wir nicht, das kann noch Jahre gehen, also das haben Sie alle mitbeobachten können, dann werden wir nicht mehr Lösungen haben, die für uns stimmen, sondern dann wird es Lösungen geben, die wir auch zu akzeptieren haben. Und das ist eher der Modus. Darum ist auch die Botschaft von der Europäischen Union grundsätzlich, kommt doch jetzt, wir wollen mit euch sprechen, wir wollen mit euch Lösungen suchen. Es ist auch nicht so, dass wir jemanden gegenüber haben, der nicht möchte, also die Europäische Union möchte mit uns eine Lösung finden und sie möchte es bald finden. Und ich denke, es wäre falsch, immer zu denken, wir könnten noch etwas Besseres rausholen, weil das Resultat schon gut ist. Wir haben im Kanton Zürich eine Erfahrung gemacht mit dem Flughafen, wo wir immer gehofft haben, wir haben dann ein besseres Abkommen und es ist schlussendlich dann kein besseres Abkommen gekommen und wir leben noch heute mit den Resultaten. Also ich denke, wir müssen auch irgendwann einfach mal sagen, gut, so weit sind wir gekommen und ich finde, es ist auch eine Frage der Redlichkeit gegenüber einem Partner, dass man dann sagt, wir beurteilen das, ob es stimmt oder nicht, wir legen es der Bevölkerung vor, die Bevölkerung kann Ja oder Nein sagen und dann gehen wir weiter. Aber diese Hinhaltehaltung von der Schweiz jetzt, ich glaube, da muss man auch ehrlich sein, also auf der Gegenüberseite warten Sie und warten Sie und warten Sie und niemand versteht, was denn das Problem ist. Weil die Verhandlungen sind abgeschlossen, sie warten, bis wir kommen. Und die Schweiz kann sich einfach nicht durchringen zu einem nächsten Schritt. Und das ist nicht förderlich für eine konstruktive Beziehung.
Können wir das nicht, Herr Blocher, der Brexit? Wie beeinflusst er die Diskussion zwischen der Schweiz und der EU?
Also zuerst mal, wir sind nicht einig über einen Vertrag. Dieser Vertrag ist nicht abgeschlossen. Den haben Unterhändler abgeschlossen. Aber in der Schweiz schließen nicht Unterhändler definitiv Verträge.
Also vorhin haben Sie gesagt, dass was das Volk dann stimmt, ist überhaupt nicht wichtig, weil das ist gar kein Thema. Und jetzt sind die Unterhändler nicht wichtig.
Nein,
wer entscheidet denn?
Das habe ich nicht gesagt, das ist überhaupt kein Thema. Da wäre ich missverstanden worden. Das ist eine Ebene. Jetzt kommt der Bundesrat und der Bundesrat findet dieses Abkommen ungenügend. Das Recht hat er doch. Jetzt ersetzt man die Verhandler, jetzt zum 5. Mal, wenn sie keinen rechten Auftrag haben und die Souveränität preisgeben wollen, dann kann einer gar keinen guten Vertrag bringen.
Gut, das ist ein interessantes Thema, aber kommen wir noch zurück zur Frage
Brexit. Beim Brexit ist es auch die Souveränitätsfrage. Es ist insofern die gleiche Frage wie für die Schweiz, nur für den Brexit viel schwieriger. Sie sind der EU beigetreten und alle Verträge sind verschwunden. Sie haben keinen Freihandelsvertrag mehr, den sie hatten. Und darum ist das so wichtig, dass wir nicht in Organisationen gehen und nachher kann man praktisch nicht mehr raus, nicht wahr? Das war bei Mehrwert die große Diskussion. Tretet nicht bei, da müsst ihr nicht raus und ihr kommt fast nicht mehr raus. Aber der Brexit wird interessant sein. Wenn das England durchzieht, das wissen wir noch nicht. Herr Mayer hat recht, die haben schon rechte Konzessionen rausgeholt. Und jetzt reden Sie von einem Freihandelsvertrag. Den haben wir ja schon. Also die müssen noch das haben, was wir schon haben. Und wir haben bereits Verträge mit dem dann späteren autonomen England. Könnten wir gar nicht machen, wenn wir in der EU wären. Diese Verhandlungsfreiheit haben wir. Aber warum wir jetzt unbedingt vor dem Brexit eine Einigung wollen, Also das macht natürlich von
also der Brexit ist schon erfolgt. Das wir, sind
bitte?
Wir sind nicht mehr vor dem Brexit, der ist schon erfolgt. Also Sie meinen Volk, nach einem Volkzug, künftigen
der
Vertrag?
Der Vollzug ja. Nicht. Also Ende Jahr wird eine wichtige Weiche sein. Und Frau Moser will natürlich vorher schnell abschließen, weil das passt ja nicht. Wieso wollte so pressieren? Beim Versicherungsabkommen haben wir 24 Jahre gehabt und war ein sehr befriedigendes Abkommen. Vorher waren wir nicht einig.
Ja, wir haben das schon bald erreicht.
Also 10 Jahre im Vergleich zu 24 Jahren, das ist ja gar nichts. Haben wir noch eine Frage aus dem Publikum? Das wäre dann etwa die letzte. Wie viel Mitsprache hat die Schweiz mit dem Rahmenabkommen bei der Weiterentwicklung von EU-Recht? Frau Tobler, wie viel Mitsprache haben wir
eigentlich? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Wir wären ja nicht, sind nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union. Das heißt, wenn die Europäische Union ihre eigenen Gesetze weiterentwickelt, dann stimmen wir dort nicht ab. Das ist klar. Aber wenn solches Recht dann eben auch relevant wäre für die bilateralen Abkommen, in allen diesen Fällen würde die Schweiz beigezogen bei allen Arbeitsgruppen, die es dazu gibt, bei allen Beratungen. Sie könnte sich einbringen, sie würde das genießen, was man im Politikbereich mit Wirkungsrechte, würde man auf Deutsch sagen, Decision Shaping, sagt man auf Englisch, genießen. Also sie kann nicht entscheiden, weil sie nicht Mitglied ist, aber sie könnte Einfluss nehmen. Wir hatten außerhalb von dem, was jetzt den Rahmenabkommen betrifft, ein schönes Beispiel vor ein paar Jahren mit dem Schengen-Recht. Sie wissen ja, wir sind Mitglied beim Schengen-Bereich und dort gehört unter anderem die Waffengesetzgebung dazu. Darüber haben wir abgestimmt. Und dort war die Schweiz genau auch auf diese Art und Weise eingebunden und hat es so weit gebracht, dass es eine Sonderregelung gibt in der EU-Richtlinie, dem EU-Gesetz über diese Waffen, eine extra Sonderregelung für die Schweiz. Also sie kann einen gewissen Einfluss nehmen, aber man muss sich klar sein, sie stimmt nicht mit ab. Sie ist nicht Mitglied.
Ist das aus souveränitätspolitischer Sicht eigentlich befriedigend? Dieses Mitspracherecht. Herr Blocher, wie sehen Sie das?
Ja, ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn man mitsprechen kann. Aber die Souveränitätsfrage erschöpft sich nicht an der Mitsprache, sondern mit der Entscheidung. Das ist die Entscheidung. Wer ist der Gesetzgeber? Und wer ist der Richter? Das ist die Frage und die sind wir mit der Mitsprache nicht. Sie haben recht. Man kann schon etwas beeinflussen, das ist heute so. Das lustigste Beispiel haben wir, ja, weil wir da bei den nicht-tarifarischen Handelshemmnissen gab es Vorschriften in Bezug auf die Würste mit der Zusammensetzung. Und dann wäre die Landsgemeinde Wurst des Kantons Glarus verboten worden, weil sie Brot drin hat.
Aber ist Ihnen klar, dass die schon nach Schweizer Gesetzgebung gar nicht geht?
Und die EU hat das verlangt, zu Recht. Und dann haben die Planer gesagt, und wir machen es trotzdem. Dann hat die EU nachgegeben. Aber man hat schon mitgesprochen, aber man wollte das nicht. Die hat eine interessante Geschichte, die Wurst.
Da lassen wir die Wurst. Kennen Sie gut.
Das ist interessanter als die EU.
Das ist viel interessanter, gebe ich Ihnen recht. Haben wir noch eine Frage, dann kommen wir langsam zum Abschluss. Herr Blocher, jetzt schon wieder, jetzt dachte ich, jetzt kann ich da, wenn Sie das Rahmenabkommen kritisieren, was ist Ihrer Meinung nach die bessere Alternative? Wie sehen Sie das weitere Vorgehen? Müsste man eigentlich die anderen fragen?
Sie können auf meiner Homepage lesen, den Brief, den ich geschrieben hätte 2014 an Herr Barroso, als er ihn vorgeschlagen haben. Wir wollen weiterhin ein freundschaftliches Verhältnis zwischen zwei souveränen, ich habe nicht gesagt Staaten, gebildet, die EU ist ja noch nicht ein Staat. Zweitens, wir wollen Verträge im gegenseitigen Einvernehmen auf gleicher Höhe abschließen, aber wir sind nicht bereit, die Gesetzgebungskompetenz und die Gerichtsbarkeit aus den Händen zu geben. Das soll unsere Zukunft sein. Und erklären muss man das auch noch in einfachen Worten. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit unserem Nachbarn an der gleichen Straße. Wir haben die gleichen Wertvorstellungen. Aber wenn einer kommt und sagt, morgen kommt ihr alle in meine Hütte und jetzt bestimmen wir, sage ich, wir bestimmen lieber selber, wann wir ins Bett gehen. Fertig.
Aber gut. Was ist Ihrer Meinung nach die bessere Alternative? Die bessere Alternative ist, wir bleiben bei den bilateralen Verträgen, nur will das die EU dummerweise nicht. Das heißt, wir müssen uns etwas einfallen lassen.
Das kann ich Ihnen sagen. Wenn wir das machen, gibt es so viele Dinge, wo die EU etwas von uns will und wir etwas von der EU, denn dann ist Geben und Nehmen. Da müssen Sie nur warten. Also bei dieser Medizinaltechnik wäre viel zu sagen. Es gibt Dinge, die die EU auch möchte von uns. Wenn wir sie geben, ist gut, aber wir sollten es nicht geben, wenn sie es uns nicht auch gibt. Die Börsenäquivalenz, das ist ein wunderbares Beispiel.
Gut, nein, die Börsenäquivalenz ist...
Ja, sie wollen, die steht, die nein, die gute nein, Sache nicht.
Nein, oder? Die steht ein bisschen abseits. Das war auch Theatergrollen, aber das führt jetzt zu weit. Haben wir noch eine Frage, vielleicht nicht nur an Herrn Blocher. Frau Moser, mit welchem Punkt haben Sie am meisten Mühe oder sehen Sie alles nur rosa?
Ja, also herzlichen Dank für diese Frage. Ich habe das vorher gesagt, es ist überhaupt nicht die Frage, ob man begeistert ist oder nicht. Oder? Es geht hier nicht um eine Begeisterung und es geht auch nicht um eine Rosamalerei, sondern es geht um eine, und das finde ich, ist in der Politik oft so, es geht um eine relativ nüchterne Güterabwägung. Es geht um eine Güterabwägung, wo man sagen muss, wollen wir diese Bilateralen in die Zukunft führen oder nicht. Und persönlich glaube ich, das Hauptproblem, was wir momentan haben, ist die demokratische Legitimierung in diesem Prozess zu sichern bei der Weiterentwicklung. Also das Schweizer Parlament muss eine Einflussnahme ermöglichen können bei der Mitsprache und schlussendlich auch beim innerstaatlichen Umsetzungsprozess. Also wir werden ja die Weiterentwicklung, wenn das Rahmenabkommen kommt, dann wird diese Weiterentwicklung, ja, das wird technische Fragen geben, es wird politischere Fragen geben, es gibt einzelne Fragen. Wir haben heute ja schon eine Weiterentwicklung, die eigentlich grundsätzlich nicht zu einer großen politischen Bedeutung
sind. Welches ist jetzt der Punkt, der Ihnen am meisten Mühe bereitet?
Dass wir diesen Aspekt noch ungeklärt haben. Also wie können wir diese demokratische Sicherung machen? Das ist angedacht im Abkommen, aber wir müssen das lösen. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem im Moment. Und da müssen wir aber in der Schweiz unsere Hausaufgaben machen. Und sonst finde ich, habe ich jetzt gesagt, ich finde es ein gutes Abkommen grundsätzlich. Es gibt offene Bereiche, aber ich bin der Meinung, dass die Feinmechanik des Abkommens mit einer selbstbewussten Umsetzung eben absolut unsere Souveränität sicherstellt.
Danke, Frau Moser. Haben wir noch eine letzte Frage? Dann sind wir durch mit der Zeit. Ist ein EU-Beitritt der Schweiz irgendwann jemals realistisch? Eine gute Frage, weil das hat schon anders getönt in der Schweiz. Frau Tobler, wie schätzen Sie das ein? Werden wir jemals EU-Mitglied?
Ja, das ist eine rein politische Frage und ich sitze hier als Rechtsexpertin, dazu kann ich eigentlich wenig sagen, außer dass, wenn Sie eben die Frage stellen nach der Mitbestimmung von vorher, dann gibt es ja bei uns eben gewisse Parteien, die sagen, wenn man konsequent sein will und wirklich mitbestimmen will, dann muss man sich für die Mitgliedschaft entscheiden. Wenn man sich gegen die Mitgliedschaft entscheidet, dann muss man ein anderes System zur Anwendung bringen. Das ist eigentlich die Kernfrage. Ich persönlich vertrete überhaupt nicht die Meinung, dass man in die EU gehen muss. Es gibt Alternativen. Es gibt die Alternative des EWR. Es gibt die Alternative unseres bilateralen Rechtes. Es ist nicht so, dass man das muss. Ich halte es auch persönlich für wenig wahrscheinlich, dass in näherer Zukunft ein EU-Beitritt irgendwie realistisch wäre, doch wenn man das anpeilen würde. Unsere Regierung peilt es ja überhaupt nicht an im Moment. Aber eben wie gesagt, ich bin nicht Politikerin, ich bin Rechtsexpertin.
Herr Mayer, für wie realistisch halten Sie einen EU-Beitritt der Schweiz?
Also jetzt ist es komplett unrealistisch, um die Frage zu beantworten, klar zu beantworten. Aber was interessant ist mit dieser Diskussion über den Rahmenabkommen, das ist, dass diejenigen, die am meisten für den EU-Beitritt sagen, ja, wir müssen diesen Rahmenabkommen unterzeichnen, um nicht in die EU beizutreten. Das ist dann interessant. Also man muss ehrlich sein. Wenn wir wirklich im Binnenmarkt sein wollen, wenn wir wirklich unter dem EUGA sein wollen, wäre es ganz ehrlicher und vielleicht auch die Debatte würde ganz anders stattfinden, dass wir diskutieren von einem EU-Beitritt am richtigen Zeitpunkt. Vielleicht nicht heute, weil, wie ich gesagt habe, ist es unrealistisch, aber vielleicht in anderen, in einigen Jahren. Und ich gehe davon aus, noch einmal, ich gehe davon aus, dass die EU sich anderen ändern wird. Und sie wird das müssen. Die Corona-Krise wird viel anderen ändern. Die Staaten von Süden sind in einer unglaubliche schwierige Situation. Sie werden noch die Differenzen zwischen Norden und Süden werden noch größer sein. Also eine zum Beispiel eine Währung zu behalten mit diese so große wirtschaftliche Differenzen, das wird sehr sehr schwierig sein zu behalten. Also ich gehe zum Beispiel die Umverteilungssysteme werden sich verstärken müssen oder wird sich die Situation viel noch schwieriger werden. Und ich gehe davon, dass die EU wird große Debatten haben. Und vielleicht in einigen Jahren ist die Situation anders, demokratisch, wirtschaftlich, und wir können die grundsätzliche Diskussion haben. Wollen wir wirklich mit den gleichen Rechten wie die anderen unter dem EU-Recht sein? Wollen wir eine Rechtsübernahme, die sauber ist, das heißt als Mitglied und nicht als Scheinmitglied, ohne die gleiche Rechte zu haben wie die anderen. Das ist die grundsätzliche Diskussion, aber ich denke, dass sie ist jetzt bei jetzigen Standpunkt dieser EU-Beitritt unrealistisch.
Herr Blocher, eigentlich die Idee, weshalb treten wir nicht bei, dann haben wir gleich lange Spieße, wie alle anderen EU-Länder auch, die ist ja eigentlich bestechend. Sehen Sie eine Wahrscheinlichkeit, eine Chance, dass die Schweiz je EU-Mitglied wird?
Ich bin mir gewöhnt als Unternehmer, nicht gleich lange Spieße zu haben, sondern längere. Ich gewinne nur so. Zweitens, wir haben in vieler Beziehung längere, wenn wir selbstständig bleiben. Wir haben auch kürzere, auf dieses Gebiet sollten wir nicht gehen. Ist das irgendwie realistisch? Also wir müssen sehen, wir haben schon sehr viel erreicht. In den 90er Jahren, alle Bundesratsparteien haben beschlossen, wir wollen in die EU. Und heute...
Fast alle.
Ja, eine nicht. Bescheiden habe ich nicht von meiner gesprochen. Aber... Heute ist das ganz anders. Und selbst die Romo, wenn ich die Untersuchungen sehe in der ETH, die jedes Jahr kommen, die Romo, die will auch nicht mehr in die Europäische Union. Das ist doch ein Fortschritt, weil man diese Fehlkonstruktion, da rede ich von einer Fehlkonstruktion, erkannte. Was Herr Mayer gesagt hat mit der Währung, das ist einfach ein wahnsinniges wirtschaftliches Konzept, so viele verschiedene volkswirtschaftliche Staaten in eine Währung zu bringen. Das ist auch keine ökonomische Lösung gewesen, sondern eine politische. Man hat gesagt, wenn wir allen die gleiche Währung geben, können sie nicht gut raus. Das stimmt. Italien.
Die EU ist ja nicht Währung.
Nur, ja, oder? Also die Währungsunion ist ein wesentlicher
Bestandteil.
Das müssen Sie jetzt nicht
unterspielen. Aber dieses Fass öffnen wir jetzt nicht auch noch, weil sonst haben wir wieder
Nein, aber das sieht die Schweiz natürlich, diese Problematik. Darum ist er nicht realistisch. Jetzt, wenn es so kommt, wie Herr Mayer sagt, dass die EU so ein unverbindlicher Club wird, wo man dabei sein kann mit ein paar zentralen Regelungen, großen Kompetenzen, dann weiß ich nicht, dann sind wir ja eigentlich schon dabei, nicht wahr?
Frau Moser, Sie sind die Jüngste hier auf dem Podium. Werden Sie den EU-Beitritt irgendwann vielleicht noch erleben?
Also ich wage hier keine Hypothese. Ich habe auch persönlich kein spezielles Bedürfnis, der EU beizutreten. Ich glaube, vor allem müssen wir geregelte Beziehungen haben. Und ich halte aber auch wenig davon, von dieser allgemeinen sich selbst gefallen im EU schlecht reden. Ich glaube, das ist zu einfach. Oder wir profitieren auch als Schweiz vom Konstrukt der Europäischen Union. Das hat verschiedene Vorteile gebracht. Ich könnte jetzt eine halbe Stunde die Vorteile aufzählen. Darauf verzichte ich jetzt. Es gibt einen Zusammenhang Zusammenschluss von unseren Nachbarländern und von befreundeten Ländern auch, und wir haben ein Zusammenleben zu finden. Der EU-Beitritt, das wäre ein Instrument, das man anstreben könnte. Ich persönlich habe das nie als bevorzugtes Instrument angeschaut, aber selbstverständlich hängt das extrem davon ab, wie sich unsere Beziehungen entwickeln werden. Also wie sich die Europäische Union entwickeln wird, selbstverständlich, wie sich unsere Beziehungen entwickeln werden. Ich persönlich finde, der bilaterale Weg ist ein guter Weg, er ist maßgeschneidert, wenn wir es schaffen, ihn weiterzuentwickeln. Wenn wir es nicht schaffen, ihn weiterzuentwickeln, wir die Beziehung zur Europäischen Union sukzessive erodieren werden, dann werden wir neue Lösungen suchen müssen und dann wird wieder die Gesamtauslegeordnung gemacht werden. Aber heute stehen wir nicht an diesem Punkt und mal schauen, was ich noch erleben werde.
Gut, herzlichen Dank. Wir sind am Ende unseres Podiums angekommen. Es war sehr interessant, sehr lehrreich. Ich möchte meinen politischen Gästen, Frau Tobler, erspare ich das noch einfach kurz, eine letzte Frage stellen. Wie gesagt, der Bundesrat diskutiert die ganze Angelegenheit Mitte November spätestens. Welche Botschaft geben die drei politischen Exponentinnen und Exponenten dem Bundesrat mit? Ich fange zu meiner Linken an. Herr Mayer, wenn Sie dem Bundesrat einen Tipp geben würden, was würden Sie ihm auf den Weg geben?
Also den Brief den Sozialpartnern zu folgen. Und ohne das ist es fast unmöglich, außer dieser Situation zu kommen.
Herr Blocher, für einmal sind Sie einig mit den Gewerkschaften?
Ja, zu 80%, aber er muss 100% gehen. Er sollte jetzt endlich der EU sagen, dass es ein institutionelles Problem ist und dass wir gesehen haben, in der Schweiz will man die Gesetzgebungskompetenz nicht der EU geben und auch nicht dieser EU-Gerichtshof anerkennen, wie er jetzt im Entwurf ist, also als übergeordneter Gerichtshof. Und das hat man lange jetzt nicht gemacht.
Die Souveränitätsfrage.
Ja, und Sie werden es wahrscheinlich auch wieder nicht machen. Ich höre das schon, die drei Punkte, und das andere machen wir dann später. Das ist nicht geschickt.
Also Souveränitätsfrage ansprechen. Frau Moser, was wäre Ihr Tipp an den Bundesrat?
Er soll sich, wie das richtig wäre, an den angekündigten Prozess halten. Wir haben eine sehr breite Konsultation in der Schweiz durchgeführt zu diesem Entwurf des Rahmenabkommens. Der hat ergeben, dass das Rahmenabkommen großmehrheitlich im Schweizer Interesse ist und es Klärungsbedarf gibt in diesen drei Bereichen, die Frau Tobler zu Beginn erklärt hat. Diese drei Präzisierungen soll er jetzt vorschlagen, der Europäischen Union präsentieren, was unsere Interessen sind, was wir wollen. Dann werden wir versuchen, eine Lösung zu finden, und ich bin der Meinung, das ist möglich bis Ende Jahr, und dann muss endlich eine breite, demokratisch abgestützte Diskussion in diesem Land stattfinden, damit die Bevölkerung nachher Ja oder Nein sagen könnte.
Wir haben intern schon zweimal abgestimmt, einmal am Anfang, einmal am Schluss. Es war beides Mal etwa 50-50. Ich glaube nicht, dass sich jetzt das groß verändert hat. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Vielen Dank für Ihr Interesse, und meinen Gästen herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Schönen Abend.